Wir sind in Lukas 22 und mit 71 Versen ist Lukas 22 das zweitlängste Kapitel im ganzen Evangelium. Nur Kapitel 1 ist länger, es hat 80 Verse. Wir werden auch heute nicht das ganze Kapitel durchjagen, wir werden die ersten 20 Verse durchnehmen und dann nächstes Mal, wenn wir in Lukas sind, weitermachen. Wir beschäftigen uns in den letzten drei Kapiteln mit der Passionszeit. Ist eigentlich gerade vorbei. Wir haben vor 2,5 Wochen oder so uns mit etlichen beschäftigt. Das ist die Zeit, wo man normalerweise die Passagen liest, wo es um die Ankündigung des Verrats geht und dann das Abendmahl oder das Passamahl, das Abendmahl, die Verleugnung des Petrus, die Gefangennahme, die Kreuzigung und dann natürlich kurze Zeit später die Auferstehung. Und das sind alles so, die ganzen Sachen, die mit Karfreitag zusammenhängen, mit Ostern, mit Pfingsten, das sind die großen kirchlichen Feiertage und das ist uns alles so bekannt. Und ich bin nicht der einzige Pastor, der sich sagt, also jedes Jahr kommt man an den Feiertagen an diese Themen. Und was sage ich eigentlich dieses Jahr, was ich noch nicht irgendwann gesagt habe in den Jahren davor? Und jetzt nehmen wir diese Verse eben durch. Und ich habe versucht, den ein oder anderen Bericht mal mit einer etwas anderen Perspektive anzuschauen. Und so wollen wir zumindest heute Abend anfangen, durch Kapitel 22 zu gehen. Ich bete zu Beginn nochmal. Lieber Herr, wir möchten dir danken. Wir haben dein Wort, dein lebendiges Wort, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, das durchdringt, Herr, bis dass es scheidet Mark und Gebein, Seele und Geist. Herr, die Dinge, die wir nicht auseinanderhalten können, da gibt dein Wort uns Aufschluss. Wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist mächtig bist und fähig bist, in unseren Herzen zu reden, Herr. Dass du schlimm, was uns an Sorgen oder an anderen Dingen des Tages bewegt. Wir möchten dir danken, Herr, dass du da bist und dass du zu uns reden möchtest. Und Herr, wir wollen dir sagen, wie es der Samuel gesagt hat, als du zu ihm gesprochen hast, rede, Herr, und wir wollen hören. Amen. Ich nenne euch jetzt mal einige Namen aus der Bibel, die nicht in unserem Text vorkommen. Namen aus der Bibel. Und ihr nennt mir dann spontan ein Merkmal, ein Wesenszug, das, was euch als erstes einfällt, wenn ihr diesen Namen hört. Beispiel wäre zum Beispiel, Abraham, Freund Gottes. So ungefähr. Also maximal ein Satz kann auch ein Stichwort sein, maximal ein Satz, also unser Lebensbild erzählen, was euch ein. Altes Testament, Noah, die Arche, genau, er war der Erbauer der Arche und da hängt unser Leben von ab. Bitte? Alle Tiere hat er mitgenommen. Gut, prima. Adam und Eva. Okay. Bitte? Die Schlange, jawohl. Die Schlange kommt definitiv uns in Erinnerung, wenn wir uns mit Adam und Eva beschäftigen. Ruth. Boas, richtig, Boas war der Ehemann von Ruth. Ja, war eine Moabiterin, prima. Sie war treu, absolut. Und das als Moabiterin, richtig, gut, prima. Simson. Stark, jawohl. Jawohl. Bitte? Fehlerhaft, richtig. Dann Esther. Königin, ja. Mutig, richtig. Jeremia. Weinend, richtig. Gut, ihr merkt, das sind zumindest bei den bekannten Personen des Alten Testaments, kommen uns sofort irgendwelche Dinge in den Sinn, bei manchen nicht so gute, aber bei vielen, von denen ich genannt habe, zumindest auch gute. Dann jetzt gehen wir ins Neue Testament. Johannes der Täufer. Komisch, ja, kam mir auch als erstes. Was noch? Honig, Heuschrecken und Honig, jawohl, was noch? Ein Rufer in der Wüste, jawohl, was hat er gerufen? Bereitet dem Herrn den Weg, genau. Hanna aus dem Neuen Testament, sie war eine Prophetin, richtig. Der Thomas. Ja, skeptisch, wollte ein Zeichen haben. Ich meine, der ist ja sprichwörtlich geworden, ne? Der Zweifler. Dann Maria Magdalena. Sie sucht Jesus. Petrus. Ein Stein, ja? Was noch? Er ging auf dem Wasser, richtig. Er? Er verleugnete Jesus, ja, genau. Er ging auf dem Wasser im Glauben an Jesus und er verleugnete Jesus. Gut. So, zuletzt noch ein paar Personen aus der Kirchengeschichte. Augustinus. Bekenntnisse, ja, das war das große Werk, ich weiß nicht, wie viel bändige Werk, das er geschrieben hat, ohne Computer. Okay, lebte 300 Jahre nach Christus. Okay, gut. Den kennen wir ja auch nicht so gut. Besser kennen wir Martin Luther. Reformator, absolut, kommt als. Gibt's da noch was?
Hitzkopf.
Hitzkopf, jo. Gut, okay, noch was? Bibelübersetzer, richtig. Dann Corrie ten Boom. KZ-Missionarin, Niederländerin. Was war ihr Thema? Versöhnung, Botschafterin der Versöhnung, ja. David Brainerd, Missionar. Wofür war er bekannt? Er war ja, er war ein leidender Mensch, ja. Und er war auch ein betender Mensch. Letzter aus der Kirchengeschichte, Billy Graham.
Euro
70, ja, da war er hier in Deutschland. Oder war das England?
Was?
War das England oder Deutschland?
Ja,
Deutschland, ne? Ja.
Glaube,
ja, absolut. Das war, ich glaube, man hat ihn genannt Maschinengewehr Gottes.
Ja.
Ja. Können wir das aus der Aufnahme schneiden? Gut, Evangelist. Gut, und jetzt lesen wir Lukas 22, 1 bis 6. Wir kommen gleich nochmal auf diese Fragen zurück. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passa nennt. Und die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Ischariot genannt wird, welcher aus der Zahl der 12 war. Und er ging hin und besprach mit den obersten Priestern und den Hauptleuten, wie er ihn, also Jesus, an sie ausliefern wollte. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine gute Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie auszuliefern. Es nahte das Fest der ungesäuerten Brote. Was hat das denn auf sich mit dem Fest der ungesäuerten Brote? Richtig, es war das Denkmal, die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Kannst du auch erklären, warum? Richtig, ja.
Und die Brote waren deshalb nicht gegangen worden.
Richtig. Der Auszug war mehr oder weniger Hals über Kopf. Deswegen hatten Sie keine Zeit, Sauerteig, der gehen muss, Sauerteig vorzubereiten. Und deswegen erinnerten sich die Juden am Fest der ungesäuerten Brot, es waren mehrere Tage, 7 Tage glaube ich, erinnerten sie sich an den Auszug aus Ägypten. Und das war dieses Fest der ungesäuerten Brote, fing mit dem Passafest an. Passafest ist uns allen klar, ist erinnert an den Auszug aus Ägypten, Auszug aus der Sklaverei. Damit fing das Fest der ungesäuerten Brote an und zog sich dann über eine Woche hin. Weil die Feste zusammenfielen, praktisch das Passafest als Einleitung galt oder war, deswegen wird oftmals nur ein Fest genannt und man meint aber dann diese ganze Zeit. Die Schriftgelehrten, die hassten Jesus. Die haben ihn von Anfang an gehasst und gab ja auch mehrere Versuche, ihn umzubringen oder Pläne, ihn umzubringen. Und sie hassten ihn genug, um jetzt nochmal konkret zu überlegen, wie kriegen wir ihn weg, aber ohne das Volk durcheinander zu bringen. Erstens mal waren viele in der Gegend, die kamen zum Passafest nach Jerusalem. Und zum anderen, sie fürchteten eben das Volk, weil das Volk Jesus, viele im Volk Jesus achteten. Judas, der wird in Johannes 12, Vers 6 als Dieb bezeichnet, der liebte das Geld und er liebte das Geld so sehr, dass er bereit war, Jesus an die Pharisäer zu verraten, zu überliefern, mit denen zusammenzuarbeiten, um ihn in die Hände der Pharisäer zu kriegen. Die Pharisäer haben sich gefreut und haben gezahlt. Und Judas hat sich auch gefreut und hat nach einer Situation gesucht, nach einer Gelegenheit gesucht, Jesus zu verraten. Jetzt haben wir eben über Personen gesprochen im Alten Testament, im Neuen Testament, in der Kirchengeschichte und haben gesagt, okay, das und das fällt uns als erstes ein, wenn wir an diese Personen denken, wofür sie stehen. Jetzt ist der Judas hier. Was kommt uns als erstes in den Sinn, wenn wir den Namen Judas Ischariot hören? Verräter. Ja, ich denke, da sind wir uns einig. Judas ist ein Verräter. Fällt uns noch was ein? Er hat Selbstmord begangen, richtig? Er war ein naher Begleiter, ja. Ja, richtig, er zählte zu den Jüngern. Er war Finanzwart, genau. Und damit verbunden war er eben auch ein Dieb. Er hatte die Tasche, er passte aufs Geld auf und dachte manchmal, das gehörte ihm. Gut, da haben wir also einiges über Judas, der Verräter, der Dieb, der falsche Jünger. Es gibt eigentlich keine gute Erinnerung an Judas. Ich habe mal überlegt, mir kommt nichts in den Sinn, wo man sagen könnte, ja, das hatte er gut gemacht. Da wird er erwähnt und das hat er gut gemacht. Es gibt sogar bis in die heutige Zeit, gibt es so einige Begriffe, die an Judas erinnern. Zum Beispiel der Judaskuss, ein heuchlerischer Kuss, ein Verräterkuss. Oder was ich nicht kannte, weil ich gelesen habe, die Judasziege. Hat schon mal einer Judasziege gehört? Judasziege ist die Leitziege, die eine ganze Gruppe von Ziegen zum Schlechter führt, zum Schlachthof führt. Genau, Judas ist auch ein Schimpfwort, genau. Wer möchte schon gerne ein Judas sein, ne? 30 Silberlinge ist eine Bezeichnung für Blutgeld. Man sagt auch Judaslohn, ein Lohn für Verrat, ein ungerechter Lohn. Also Judas steht in keinem guten Wort, keinem guten Licht. Hat da einer noch was gesagt? Nee. Judas steht in keinem guten Licht. Er erinnert nur an Schlechtes. Jesus liebt ihn trotzdem, richtig. Er hat gemerkt, was er gemacht hat, wollte es irgendwie ungeschehen machen, hat das Geld zurückgegeben. Die Pharisäer konnten es natürlich nicht oder konnten und wollten es nicht so wieder zurücknehmen. Und dann haben sie davon einen Acker gekauft, der dann einging in die Geschichte als Blutacker, wo man die Fremden begraben hat. Judas hat zwar einen Ausweg gesucht, aber zur richtigen Buße ist er nicht gekommen. Er hat sich umgebracht. Und tatsächlich ist ja auch so, Jesus hat ihm gesagt, wehe dem Menschen, der ihn verrät. Judas war also ein Fake. Ich glaube, später habe ich noch ein paar Gedanken dazu. In einem alten Lied, ich weiß nicht, wer es kennt, heißt es, die Zeit ist kurz, o Mensch, sei weise. Kennt das noch jemand außer mir? Also ist wirklich ein Lied. Ehrlich, ja, ich kann sogar singen, könnte es singen. Die Zeit ist kurz, o Mensch, sei weise und wuchere mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. So, und wir haben eben über Abraham gehört, war eine gute Spur, die er zurückgelassen hat. Er ist bekannt als der Freund Gottes. David ist bekannt als der Mann nach dem Herzen Gottes. Wir haben von Corrie ten Boom gehört, Botschafterin der Versöhnung. Judas, Verräter. So, jetzt wollen wir uns einen Moment Zeit nehmen. Nicht zu lange, vielleicht eine Minute oder so. Und uns fragen, welche Spur lassen wir zurück? Wenn in 30 Jahren mal Leute über den Ewald oder den Rüdiger oder die Hanna reden, was kommt denen dann als erstes in den Sinn? Was kommt ihnen als erstes in den Sinn, wenn sie über uns reden? Vielleicht sollten wir eine Anschlussfrage uns stellen. Wenn Leute über uns reden in 30 Jahren, was würden wir wünschen, dass sie über uns reden? Welche Bezeichnung würden wir uns wünschen? Ja, gut. Aber denkt einfach mal in eurem Herzen darüber nach für einen Moment. Wie würden die Leute mich nennen? Oder wie würde ich wünschen, dass sie mich nennen? Und vielleicht sprichst du dann ein kurzes Gebet, bittest den Herrn, dass er dich zu dem Menschen macht, den er möchte. Oder vielleicht ist er schon dabei, dich dazu zu machen, dass der Herr fortfährt, dich zu dem Menschen zu machen, der ihm Ehre bringt. Lass uns eine Minute oder so nehmen und einfach darüber nachdenken. Vielleicht willst du auch den einen oder anderen Gedanken einfach mitnehmen in die nächsten Tage und den Herrn bitten, Herr, das und das, das wünsche ich mir, dass ich so und so bekannt werde, dass ich als, was weiß ich, Botschafterin der Versöhnung oder als Person nach dem Herzen Gottes. Wenn der Herr dir was aufs Herz gelegt hat, wenn da ein Wunsch ist, sprich mit ihm drüber. So, und jetzt werden wir ein paar Verse vorziehen. Eigentlich geht es ja nach Vers, wo sind wir stehen geblieben, geht's ja im Text anders weiter. Aber wir nehmen jetzt die Verse 21 bis 23, weil es da auch noch einmal um Judas geht. Mittlerweile sitzen alle zusammen, haben das Abendmahl gefeiert oder haben das Passamahl gefeiert. Und jetzt wird Jesus wieder ernst. Jetzt prophezeit er den Verrat durch Judas. Verse 14 bis 23. Lukas 22, 14 bis 23. Doch siehe, sagt Jesus, doch siehe, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir auf dem Tisch. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, welcher von ihnen es wohl wäre, der dies tun würde. Auch das wusste Jesus im Voraus. Er wusste nicht nur von der Verleugnung des Petrus, er wusste genau vom Verrat, er wusste, wie das ablaufen würde, er wusste, wer ihn verraten würde, und er ist dem nicht ausgewichen. Er hat keinen anderen Lösungsversuch unternommen, Lösungsvorschlag gemacht. Im Garten Gethsemane hat er gebetet, Herr, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Da kommen wir noch zu einem späteren Zeitpunkt. Aber er hat keinen Ausweg gesucht. Er hat auch Judas nicht weggeschickt. Wir lesen nirgendwo beim Abendmahl, dass er gesagt hat, Judas, selbst nachdem er mit ihm die Hand eingetunkt hat in den Wein oder in was auch immer, hat nicht gesagt, so Judas, jetzt ist genug, jetzt geh mal. Hat ihn nicht weggeschickt. Hat allerdings offenbart, dass Judas Jesus verraten wird, und hat dann, haben wir gerade gelesen, über diesen Menschen, über den, der ihn verrät, hat er sein Wehe ausgesprochen. Wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Vielleicht ist uns schon eben, als wir Vers 3 gelesen haben, die Aussage aufgefallen, dass der Satan in Judas hineinfuhr. Und Judas zog ja mit Jesus rum, wird ja zu den 12 Jüngern gezählt. Und jetzt ist die Frage, müssen wir auch Angst haben, dass der Teufel in uns hineinfährt und wir möglicherweise ein Ende nehmen wie der Judas?
Nein.
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 Okay. Gut. Der Judas, da sind wir uns einig, der Judas wird zu den 12 Jüngern gezählt. Zahlenmäßig gehört er dazu, aber herzensmäßig gehört er nicht dazu. Er kaltet, wenn er überhaupt jemals gebrannt hat. Ne? In Johannes, hier sind ein paar Verse aus dem Johannesevangelium über den Judas. In Kapitel 12, Vers 6, habe ich eben schon gesagt, wird er als Dieb beschrieben. Er hat also, da wurde er nie verändert, hat er nie aufgegeben, nie bekannt. Er sagt, da heißt es, er war ein Dieb. Johannes 13, im nächsten Kapitel, Vers 10, lesen wir, dass er nicht rein war, wie die anderen 11. Da geht es um die Fußwaschung. Und Jesus sagt, ihr seid schon rein, oder irgendwie so, ihr seid schon rein, außer dem einen. Judas wird nicht als rein beschrieben. In Johannes 13, Vers 11 wird er bereits als Verräter bezeichnet, obwohl der Verrat noch Zukunft war. Er ist und war ein Verräter. Und in Johannes 17, Vers 12 nennt Jesus ihn Sohn des Verderbens. Also Judas hat kein gutes Ende genommen. Ich denke, da können wir auch auf die Frage zurückkommen, hat er noch Buße getan? Vielleicht so wie Esau, der die Buße mit Tränen suchte, aber die Zeit verpasst hat. Die Zeit Gottes, die Zeit der Gnade verpasst hat. Er wird Sohn des Verderbens genannt. Die Frage ist also, müssen wir Angst haben, dass Satan irgendwie hineinfährt und wir ein Ende nehmen wie der Judas? Okay. Da hast du vollkommen recht. In der Welt kann man sehr schnell abdriften. Und so würde ich auch sagen, wenn wir ohne Verbindung mit Jesus sind, wenn wir ohne rettende Verbindung mit Jesus sind, und das war Judas, er war ohne rettende Verbindung mit Jesus, Er gehört auch äußerlich dazu, aber nicht innerlich dazu. Wenn wir ohne Verbindung mit Jesus sind, ja, dann kann Satan uns besitzen. Dann sagt Jesus ja auch zu den Pharisäern, euer Vater ist der Teufel. Aber wenn wir in Verbindung mit Jesus sind, ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Ein Gotteskind, ein Jesus-Nachfolger, muss sich nicht sorgen, dass Satan in ihn hineinfährt und dass er besessen ist von Satan. Satan kann Einfluss nehmen auf unser Leben, sonst bräuchten wir keine geistliche Waffenrüstung, oder? Epheser 6. Wenn Satan überhaupt keine Chance hätte, uns irgendetwas anzutun, dann bräuchten wir keine Waffenrüstung. Dann müsste uns der Paulus in Epheser auch nicht sagen, passt auf, dass Satan seinen Fuß nicht in die Tür stellt. Genauso sagt er es nicht, aber gebt Satan keinen Fuß breit. Also, Satan kann Einfluss nehmen in unserem Leben, aber wer im Besitz Jesu ist, der kann nicht gleichzeitig im Besitz Satans sein. Da, wo Jesus auf dem Thron sitzt, da kann nicht gleichzeitig Satan auf dem Thron sitzen. Wer ein Kind Gottes ist, kann nicht gleichzeitig ein Kind des Satans sein. Wir wollen uns schon durch Gottes Wort warnen lassen, nicht mit der Sünde zu spielen, denn Satan kann Einfluss nehmen, kann uns verführen zur Sünde, kann uns geistlich schwach machen, unproduktiv machen, freudlos machen, aber er kann uns nicht beanspruchen, er kann uns nicht, ein Christ kann in dieser Weise nicht besessen sein. So, jetzt lesen wir die Verse, die wir übersprungen haben. Das sind die Verse 7 bis 13. Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem er das Passa schlachten musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir es essen können. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Und er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt in das Haus, wo er hineingeht. Und sprecht zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann. Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet es zu. Sie gingen hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passa. Erinnert ihr euch an einen ähnlichen Bericht, den wir bereits besprochen haben? Ich gebe euch einen Tipp sonst. Genau. Erzähl mal ein bisschen mehr, was da los war. Fohlen. Richtig. Richtig. Und wenn sich Leute erkundigen würden, was macht ihr denn da? Dann sollten sie sagen, der Herr braucht's. Und hier schickt er zwei Jünger, Petrus und Johannes, schickt er vor und sagt, er geht in den Ort und da läuft dann einer rum und geht hinter dem her und dann fragt ihn, wo kann der Meister Passa feiern? Ähnliche Situation. Was meint ihr? Wusste Jesus, was er tun wollte? Vielleicht eine rhetorische Frage, geht ja immerhin um Jesus. Natürlich wusste Jesus, was er tun wollte. Aber woher wissen wir das? Wussten die Jünger, was Jesus tun wollte? Guckt euch nochmal Vers 9 an. Ja, genau, ganz genau. Sie wussten einen Teil davon, sie wussten, dass das Passafest anstand, sie wussten, dass das vorbereitet werden musste, sie wussten scheinbar auch, dass sie diejenigen waren, die es vorbereiten würden, aber sie wussten jetzt nicht unbedingt wo, aber sie wussten, dass Jesus es wusste. Jesus wusste, was er tun wollte. Deswegen fragen sie ihn hier, wo willst du, dass wir das Passafest vorbereiten? Was meint ihr, wie ging die ganze Geschichte aus oder was lesen wir in Vers 13? Eigentlich ein Selbstläufer, Vers 13. Kam alles genau so, wie Jesus gesagt hat. Sie gingen in den Ort, sie fanden jemanden, sie stellten die Frage und kriegten den Salbez gezeigt. Sie gingen, fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Also praktisch alles genau so, wie Jesus gesagt hatte. Was wären praktische Lektionen, die wir aus dem Abschnitt lernen? Okay, wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, dann wollen wir ihm nachfolgen, dann wollen wir uns darauf verlassen, dass es so rauskommt, wie er es gesagt hat. Ja, bei Jesus hat es immer ein Happy End. Zumindest wenn wir an den Himmel denken. Ne? Ganz am Ende steht immer für uns Christen der Himmel, das ist richtig. Auf der Erde ist nicht unbedingt alles ein Happy End, aber hier sehen wir es auf jeden Fall. Wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, dann ist es unwichtig, ob wir den verstehen oder nicht. Dann ist es unwichtig, ob wir uns da kräftig genug zu fühlen oder nicht. Ob wir uns das vorstellen können oder nicht. Wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, dann wird er dafür sorgen, dass der Auftrag ausgeführt werden kann, durch uns, sofern wir gehorsam sind. Und wenn Jesus uns einen klaren Auftrag gibt, dann haben die Jünger in beiden Instanzen, bei den Eseln und jetzt beim Passa und natürlich bei vielen anderen auch, aber jetzt gerade bei denen, da haben sie gemerkt, wenn Jesus einen Auftrag gibt und wir erfüllen diesen Auftrag, dann werden wir Wunder erleben. Dann werden wir Wunder erleben. Ich denke an das Thema Mission. Als ich zur Bibelschule ging, Mission war ganz, ganz weit weg. Mission war was fand ich langweilig, fand ich ätzend, fand ich gar nicht gut. Und der Herr hat einen Auftrag gegeben und er hat mein Herz verändert. Und dann, als mein Herz schlussendlich für Mission schlug, da schlug es absolut nicht für Muslime. Mein Gedanke war, warum sollten wir zu denen gehen, die uns am liebsten gar nicht da haben würden, wenn es andere Länder gibt, die sagen, schickt uns Missionare. Und der Herr hat das Herz verändert. Er hat einen Auftrag und hat das Herz verändert. Ich wollte nie Pastor werden. Pastor, habe ich gedacht, ist langweilig. Ich befürchte, meine Mutter hat dafür gebetet. Zumindest so in die Richtung. Und er hatte wohl einen guten Draht. Aber wenn der Herr einen Auftrag hat, ob wir uns das vorstellen können oder nicht, wenn wir den Weg annehmen und gehen, dann wird er uns leiten. Und das gilt nicht nur in Lebensfragen, wie was mache ich mit meinem Leben, welchen Beruf führe ich aus oder so, sondern das gilt genauso in Alltagsfragen. Das kann bedeuten, wenn der Herr bei uns anklopft und sagt, hier besucht die und die Person mal. Schreib dir und der Person mal eine WhatsApp. Schlag mal die Bibel auf und guck mal, welchen Vers du der und der Person am Telefon sagen kannst oder in einer Mail schreiben kannst oder sonst irgendwas. Der und der Dienst in der Gemeinde, das ist das, was ich von dir möchte. Nimm dir doch ein Traktat mit, wenn du morgen aus dem Haus gehst. Und bete, dass der Herr dir zeigt, wem du das geben sollst. Wenn der Herr uns einen Auftrag gibt, ob der jetzt vernünftig sich anhört oder abwegig sich anhört, ob der groß oder ob der unbedeutend scheint, wenn wir bereit sind zu gehen, wie Johannes und Petrus hier gegangen sind, dann finden wir es, wie er es gesagt hatte und können tun, was er uns gesagt hat. Die letzten Verse für heute Abend sind 14 bis 20. Da heißt es, und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde es künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach mit, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Begonnen hat das Essen mit dem, das Treffen, das Essen mit dem Passamahl, mit der Erinnerung an den Auszug aus der Sklaverei in Ägypten. Im Lukas-Text liest es sich so, als ob das ein fließender Übergang gewesen wäre. Und wahrscheinlich war es auch, ziemlich fließender Übergang vom Passamahl zum Abendmahl. Und wir lesen allerdings nur beim Abendmahl, beim zweiten Teil von diesem Abend, also, dass der Herr sagt im Vers 19, dies tut zu meinem Gedächtnis. Das Passamahl. Passamahl ist ein Erinnerungsmahl für das jüdische Volk, die in ägyptischer Gefangenschaft waren, die in Sklaverei waren. Und es ist ein Mahl mit einer großen Bedeutung für die Juden. Deswegen feiern die das ja auch bis heute. Und plus, was die Juden noch nicht erkannt haben, es ist ein Mahl mit viel tieferer Bedeutung, als sie es wissen und verstehen. Denn es ist ja ein Mahl, was auch uns erinnert, was Jesus für uns getan hat. So wie das Blut des Lammes, was an den Türpfosten kam und der Engel des Todes ging an Israel in Ägypten vorüber, so ist das Blut Jesu, das an uns, an unseren Herzen, unser Herzen reingewaschen hat, ist ein Zeichen, dass wir zu Jesus gehören und dass der ewige Tod an uns vorbeigehen wird. Die Bedeutung hat Israel natürlich bis heute nicht erkannt. So, das Passafest ist ein Erinnerungsmahl für die Juden und das Abendmahl, das Mahl des Herrn, ist das Mahl, das der Herr seinen Jüngern, uns, heute als Erinnerung zurückgelassen hat. So, jetzt gibt es beim Abendmahl, und etliche von uns wissen das vielleicht, je nachdem aus welchem Hintergrund wir kommen, gibt es beim Abendmahl ja auch Interpretationsunterschiede. Ich würde sagen, drei große Unterschiede und dann noch Unterkategorien, dann sehen die das noch ein bisschen unterschiedlich von denen und die noch ein bisschen unterschiedlich von denen. Aber ich möchte sagen, drei große Unterschiede. Das eine, und hat auch zwei davon zumindest, haben ziemlich tolle Namen. In der katholischen Kirche spricht man von der Transsubstantiationslehre. Lass uns das mal zusammen sagen. Das Verständnis ist, dass ich während der katholischen Messe, wenn der Priester die Wandlungsworte sagt, dass ich Brot und Wein real in den Leib und das Blut Jesu verwandeln, nur dass der das Mahl nimmt, das ist bei den Katholiken ja sowieso nur die Oblade, nur das Brot, der Mensch kann das nicht sinnlich feststellen, dass sich das tatsächlich in Fleisch und Blut verändert. Das Abendmahl ermöglicht nach katholischer Lehre das Einswerden mit Jesus. Es ist eins der sieben Sakramente in der katholischen Kirche, bedeutet also, das Abendmahl ist auch heilsbringend. Katholische Auffassung. Die evangelische Auffassung, am meisten vertreten so in der lutherischen Kirche, spricht man von der Konsubstantiationslehre. Die Worte, die braucht man nicht zu kennen. Man besteht nicht wie im Katholizismus darauf, dass Brot und Wein tatsächlich zu Fleisch und Blut Jesu werden, aber man betont doch, dass im Abendmahl Fleisch und Blut Jesu ausgeteilt werden und Elemente vom Leib und Blut Jesu vorhanden sind. Auch in der evangelischen Kirche hat das Abendmahl, ist ja ein Sakrament, hat das Abendmahl den Gedanken der Vergebung, des Heils. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass es doch recht viele evangelikale Pastoren gibt, die sagen also, so wie unsere Kirche das lehrt, so verstehen wir das nicht. Aber das ist die Lehre, die offiziell, wie sie offiziell gehalten wird. Ich finde das alles kompliziert. Ich finde das mystisch und kannibalistisch. Ja, wer googelt, der wird tatsächlich in diesem ganzen Kontext dieses Wort finden, Kannibalismus. Denn da bist du nicht die Einzige, die so denkt. Das kommt einem ja in Sinn. Ne? Und wir wollen von daher auch gar nicht versuchen, irgendetwas in den Text, in den Bibeltext rein zu interpretieren, rein zu lesen, wie wir das verstehen wollen. Was lesen wir in Vers 19? Lukas 22, Vers 19, und er nahm das Brot, er dankte, er brach es, er gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Und darum sagen wir auch, das Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl, das Brot ist eine Illustration, ist ein, mir fehlt das Wort, ein Symbol für den Leib Christi. Dies tut, sagt er, zu meinem Gedächtnis. Nicht um ewiges Leben zu bekommen. Wir betonen das auch immer wieder mal am Sonntag, weil wir nicht wissen, wer ist sonntags bei uns alles im Gottesdienst. Aber es ist nicht zur Vergebung, es ist nicht zum Heil, es ist zur Erinnerung. Und wenn wir vom Brot essen, dann steht da auch nichts von alledem, sondern davon, dass wir uns erinnern dürfen an das, was Jesus getan hat. Dann lesen wir in Vers 20, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus spricht hier von einem neuen Bund. Was war denn der alte Bund? Wie würden wir den alten, bitte? Gesetze einhalten. Tieropfer bringen, richtig. Und die beiden Sachen, Gesetze einhalten und Tieropfer bringen, die gehören zusammen. Die gehören beide in den alten Bund. 3. Mose 18, Vers 5 sagt es eigentlich sehr schön. Darum sollt ihr meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Wer das Gesetz hält, wird durch das Gesetz leben. Ich bin der Herr, sagt Gott. Im alten Bund gab es allerdings hunderte von Vorschriften und Gesetzen, die kein Mensch halten konnte. Unmöglich. Das war ja auch das Ziel des Gesetzes, aufzuzeigen, dass wir es nicht schaffen, dass wir Sünder sind. Wenn man die alle gehalten hätte, wäre man gerettet worden. Aber kein Mensch konnte die alle halten. Und da kamen die Opfer nämlich rein, für die, die gesündigt hatten. Die wussten, ich habe gesündigt, ich muss sterben. Und dann kam das stellvertretende Opfer. Allerdings haben wir immer wieder auch gelesen, den Vers aus Hebräer, das Opfer, die Tieropfer, die konnten bestenfalls die Sünde bedecken, aber sie konnten sie nicht vergeben. Und da sagt Jesus, jetzt kommt der neue Bund. Der Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Obwohl, oder das mit dem Gedächtnis, das sagt Jesus, wird hier in Lukas nicht geschrieben. Der Lukas schreibt diesen Satz nicht auf, aber Paulus später im Korintherbrief, er sagt, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und daran halten wir fest, wenn wir das Abendmahl feiern. Und daran erinnern wir uns, wenn wir das Abendmahl feiern. So, jetzt noch zwei Fragen zum Schluss. Wenn du sonntags am Abendmahl teilnimmst, wenn du das Brot in der Hand hältst, was gehen uns dann für Gedanken durch den Kopf?
Reue.
Reue, okay. Dankbarkeit, ja. Schmerzen. Freude. Verbundenheit mit Jesus. Ja, super. Da merken wir nämlich genau die beiden Seiten, ne? Reue und Schmerzen, aber auch Freude und, was hast du gesagt, Verbundenheit gehört alles dazu. Es ist ein tolles Paket, richtig. Und dann, wenn wir einen Saft in der Hand halten, was geht uns dann durch den Kopf? Das Gleiche oder? Okay. Ja. Also ja, gut. Wer noch? Auch Dankbarkeit, okay. Reinheit? Ja, Reinheit. Mhm. Alle meine Sünden hat dein Blut hinweggetan, richtig. Alte Lieder gehen einem durch den Kopf, ne? Dass Jesus das durchgehalten hat. Okay, wir merken, wenn wir am Abendmahl teilnehmen, dann erinnern wir uns an Golgatha. Und das bewirkt bei uns beides. Es bewirkt Reue, wie wir es in einem von den Liedern auch singen, und voll Bewunderung, Entsetzen. Oder was sehe ich mich bei den Sündern stehen? Ne? Das ist so das, was uns durch den Kopf geht. Manchmal denke ich, ja, so wie das Brot und der Saft, den ich zu mir nehme, Teil von mir wird, von meinem Körper. So ist die Vergebung, die Jesus mir gebracht hat, Teil von mir geworden, so verankert. Der Text heute Abend, da hören wir genau da auf, nämlich beim Abendmahl. Wenn wir jetzt gemeinsam Abendmahl nehmen und eine Zeit der Anbetung haben, dann können uns die Verse vielleicht auch helfen, dass wir Jesus neu begegnen. Vielleicht wollen noch zwei oder drei mit uns beten und dann gehen wir hinein in unseren zweiten Teil. Danke, Herr Jesus, dass wir dein Wort haben, das uns immer wieder erklärt. Und danke, Herr, dass du es nicht so kompliziert gemacht hast für uns, sondern dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit führt.